NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Und da wird es heute sportlich. Ständig werden wir aufgefordert, uns mehr zu bewegen. Nicht nur, wenn wir ein paar Kilo zu viel mit uns herumtragen, auch bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, psychischen und neurologischen Problemen und sogar bei geschädigten Gelenken wird uns Bewegung verordnet. Ist Sport also ein Allheilmittel? Dieser Frage gehen wir in unserem heutigen Schwerpunkt nach. Ich bin Peter Stein und begrüße Sie ganz herzlich zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Zunächst wollen wir uns aber mit dem Klimawandel befassen. 25.000 Delegierte aus rund 200 Ländern haben in den vergangenen 2 Wochen in Bonn auf der Weltklimakonferenz beraten, mit welchen konkreten Schritten das Pariser Klimaabkommen von 2015 umgesetzt werden kann. Damals wurde als wichtigstes Ziel formuliert, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur im Vergleich zum vorindustriellen Niveau auf deutlich unter 2 Grad Celsius zu begrenzen, wenn möglich sogar auf 1,5 Grad. Ein ehrgeiziges Ziel, für das vor allem der Ausstoß von Treibhausgasen deutlich reduziert werden muss. Aber genau da kommt man nicht so recht voran. Am Montag hat eine Forschergruppe neue Zahlen vorgelegt. Und danach steigt in diesem Jahr der weltweite CO2-Ausstoß wieder an. Und zwar um 2% im Vergleich zu 2016. Die Zeit, etwas zu ändern, drängt also gewaltig. Denn der Klimawandel führt schon jetzt zu erkennbaren Veränderungen. Zum Beispiel in unseren Meeren. Wissenschaftler sprechen mit Blick auf die Ozeane vom anderen Kohlendioxidproblem oder auch vom bösen kleinen Bruder der Erwärmung. Denn der Klimawandel sorgt nicht nur dafür, dass das Wasser in den Meeren immer wärmer wird und immer weniger Sauerstoff enthält, sondern auch dafür, dass unsere Meere immer saurer werden. Durch den immensen Kohlendioxideintrag aus der Atmosphäre ist der Säuregehalt des Meerwassers seit Beginn der Industrialisierung um 30% gestiegen. Das und weitere Auswirkungen des Klimawandels auf die Meere hat ein internationales Forschungsprojekt, an dem auch Wissenschaftler des Geomar-Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung in Kiel maßgeblich beteiligt waren, genauer untersucht. Thomas Sambol berichtet über ihre Forschungen.
Ein kleines Motorboot tuckert bei leichtem Wellengang durch den Jülmarfjord an der Westküste Schwedens. An Bord sind 2 Meeresbiologen in dicken, orangefarbenen Overalls. Ihr Ziel liegt nicht weit von der felsigen Küste entfernt. Ein paar kreisförmig aus dem Wasser herausragende Stangen, an denen ein Metallring befestigt ist. An diesem Metallring hängt eine Art riesige Plastiktüte. Dort wollen die Forscher Wasserproben nehmen. Denn die schlauchförmige Tüte ist tatsächlich nichts anderes als ein überdimensionales Reagenzglas, erklärt der Meeresbiologe Professor Ulf Riebesell vom Geomar in Kiel.
Das kann man sich vorstellen wie so ein Vorhang, der erst aufgewickelt ist, oben an der Oberfläche hängt. In der Regel arbeiten wir mit 9 Stück. Wenn alle ausgebracht sind, dann werden diese Vorhänge auf ein Kommando alle runtergelassen. Und dann stechen die quasi so eine Wassersäule von 25 Meter Länge aus dem Meer raus. Also sie schließen es ein und dann beginnt das Experiment. Dann ist sozusagen die Lebensgemeinschaft komplett isoliert von der Umgebung.
Ulf Riebesell nennt diese Lebensgemeinschaft in der Plastiktüte einen Mesokosmos. Eine kleine, abgeschlossene Welt unter Wasser aus Bakterien, winzigen Algen, Krebstierchen, Miniquallen und Fischlarven. Die Kieler Forscher haben in den letzten 8 Jahren viele solcher Mesokosmen in den Meeren ausgebracht, von der Arktis bis zu den Kanarischen Inseln. Statt im Labor wollten sie direkt im Ozean herausfinden, was der CO2-Anstieg über Wasser für das Leben unter Wasser bedeutet. Denn dieser Aspekt des Klimawandels findet noch viel zu wenig Beachtung, betont Ulf Riebesell.
Der Ozean erweist uns ja einen Riesendienst, indem er 1/3 des menschengemachten Kohlendioxids aufnimmt. Weil wenn er das nicht täte, dann wäre der Klimawandel natürlich schon viel stärker ausgeprägt, als er heute ist. Also diese 1/3 CO2-Speicherung hat aber einen Preis. Und der Preis im Ozean ist dieser Prozess, den wir Ozeanversauerung nennen. Weil das CO2, wenn es sich im Meerwasser löst, reagiert mit dem Wasser zu Kohlensäure.
Die Forscher wollten wissen, was dann genau im Ökosystem unter Wasser passiert. Deshalb haben sie Kohlendioxid in ihre riesigen Offshore-Reagenzgläser gepumpt, in unterschiedlichen Konzentrationen, je nach Klimaszenario.
Und dann schauen wir uns an, wie reagieren diese Artengemeinschaften auf das, was sie in der Zukunft als Ozeanversauerung erleben werden. Und man sieht, es gibt in jeder Lebensgemeinschaft Gewinner und Verlierer. Zu den Gewinnern gehören meistens diejenigen, die die CO2 direkt brauchen, also in Photosynthese zum Beispiel.
Das sind vor allem Algen, die dann zum Beispiel schneller wachsen können. Manche von ihnen sind jedoch ganz schön giftig, so wie die Blaualgen in der Ostsee zum Beispiel. Sie profitieren sowohl von der Versauerung als auch von der Erwärmung des Wassers. In Zukunft wird es deshalb wohl häufiger zu Badeverboten kommen, vermutet Ulf Riebesell. Und
wir haben jetzt gerade in einer Studie vor Gran Canaria festgestellt, dass eine andere, ebenfalls toxische Alge auch von Ozeanversauerung profitiert hat. Und die kam dann in den Mesokosmen, die hoch CO2 hatten, zu Massen vor und hat praktisch das ganze Ökosystem in die Knie gezwungen, weil sie stark toxisch war, nicht gefressen wurde, das ganze Nahrungsnetz ist zusammengebrochen. Das sind so die Horrorszenarien. Wenn sich das dann wirklich durchsetzen sollte in weiten Breiten, dann kriegen wir große Probleme in der Küstenfischerei, in der Aquakultur, auch im Tourismus.
Zu den großen Verlierern der Versauerung gehören auf jeden Fall Muscheln, Schnecken, Seeigel und Korallen. Also alle Organismen, die Kalk brauchen, um sich zum Beispiel eine harte Schutzschale zuzulegen. Saures Wasser zerstört jedoch den Kalk wie Essigsäure die Ablagerung in der Kaffeemaschine. Die Kalktiere brauchen also immer mehr Energie, um das lebensnotwendige Mineral zu produzieren. Diesem Stress sind manche dann einfach nicht mehr gewachsen, so wie bestimmte Kalkalgen zum Beispiel, die Dimethylsulfid produzieren, den typischen Duft des Meeres. Oder Korallen, denen zusätzlich auch die Erwärmung zusetzt.
Um 50% der Korallenriffe zu bewahren, müssten wir unter einer Erwärmung von 1,2 Grad bleiben. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass das passiert. Wir werden wahrscheinlich mehr als die Hälfte der Korallenriffe verlieren. Wenn es deutlich über 2 Grad kommt, wahrscheinlich sogar über 90% der Korallenriffe. Das heißt, Korallenriffe werden marginalisiert im Zukunftsozean. Und wenn die Korallen nicht da sind, sind auch all die Organismen, die daran angepasst sind, haben keinen Lebensraum mehr.
Im sauren Ozean entwickeln sich aber zum Beispiel auch immer weniger Dorschlarven. Schon jetzt zieht sich der kälteliebende Fisch immer weiter nach Norden zurück, so Klimaforscher Markus Quante vom Helmholtz-Zentrum Gisthardt.
Das betrifft dann nicht nur das marine Ökosystem, sondern dann auch die Fischerei, die in einigen Ländern wie Dänemark ja doch noch eine große Rolle spielt. Die könnten dann eher Sardinen fangen.
Haben die Folgen des Klimawandels im Ozean also vielleicht auch Vorteile? Im Einzelfall schon, meint Ulf Riebesell vom Geomain Kiel und nennt ein Beispiel aus dem schwedischen Jylmafjord.
Wo eine Algenart profitierte, das sogenannte Pico-Phytoplankton, das sind die winzigsten unter den winzigen. Und in diesem einen Beispiel vor Schweden hat sich gezeigt, dass dann tatsächlich auch die anderen Ebenen in der Nahrungskette profitiert haben davon und sogar mehr Futter bei den Fischlarven ankam, was eine Riesenüberraschung war. Aber das heißt, es kann auch in die andere Richtung gehen. Es kann auch mal für ein Nahrungsnetz sich positiv auswirken.
Wie genau der Ozean der Zukunft aussehen wird, können die Forscher heute allerdings noch nicht genau sagen. Dazu sind die Vorgänge dort zu komplex. Aber selbst 1,5 Grad Erderwärmung könnten schon vielen Korallen und anderen Meeresbewohnern den Garaus machen. Und, so Ulf Riebesell,
was wir definitiv sagen können, ist, der Ozean wird komplett anders aussehen. Er wird weniger Arten beherbergen. Die Entwicklung läuft zu schnell, als dass die Evolution hinterherkäme. Und darum werden wir massive Veränderungen in den Ökosystemen sehen, wenn wir nicht der Erwärmung und Versauerung der Ozeane jetzt Einhalt gebieten.
Über die Auswirkungen des Klimawandels auf die Ozeane berichtete Thomas Sambol.
Put on your makeup, we're leaving. Look out the window, there's not a cloud in the sky. The world is turning, cities burning. Why can't we be more discerning? Going somewhere where I can find peace of mind. Joyride.
Die Musik in unserer heutigen Sendung stammt von Matt Bianco. Seine CD heißt Gravity. Im Supermarkt tippen Kassiererinnen und Kassierer schon längst nicht mehr mit fliegenden Fingern die Preise in die Kasse. Stattdessen scannt ein roter Laserstrahl einen Strichcode. Barcoding nennt sich das. Ganz ähnliche Strichcodes benutzen Forscher in der Biologie, um Arten zu bestimmen. Das funktioniert aber erst, wenn sie vorher das Erbgut des jeweiligen Insekts in einen solchen Strichcode übersetzt haben, also in einen DNA-Strichcode des Tieres. Wie die Wissenschaftler diese Codes erstellen, hat sich Johannes Rostäuscher an der Zoologischen Staatssammlung in München erklären lassen.
Also im besten Fall sind das so 10.000 bis 20.000 Einzeltiere. Die meisten davon sind halt wirklich so klein, dass man sie halt auch wirklich nur noch als Dreck in der Flüssigkeit wahrnimmt.
Und das sind alles Insekten?
Das sind zum Großteil Insekten.
Jérôme Morinière, Biologe und taxonomischer Koordinator an der Zoologischen Staatssammlung. schaut jetzt keine lebenden Insekten an, sondern eine dunkelbraune Brühe, gelagert in durchsichtigen Kunststoffzylindern, obendrauf gelbe Deckel, Rundhalsgläser heißen die. Und drinnen ein Konglomerat aus schwarzen, winzigen Tierchen. Und diese Proben stammen aus Fallen, zum Beispiel im Bayerischen Wald, wo die Insekten ein bisschen ahnungslos reintappern und dann den Alkoholtod sterben.
Genau.
Im Prinzip ist es eine Schneckenfalle für Biologen.
Sie sehen halt im Grunde genommen zwischen den ganzen großen, also jetzt hier von der Größe ungefähr einer Stubenfliege bis hin zu den ganzen Winzlingen dann. Zum Beispiel Pilzmücken sind recht klein.
Man kann kaum glauben, dass daraus jetzt wirklich eine hochwertige DNA-Analyse werden soll. Aber das ist ja am Schluss das Ziel von dieser Probe.
Diese Suppe, wie ich sie immer nenne, die dient dann im Grunde genommen dafür, dass man die nachher per Next Generation Sequencing komplett analysiert.
DNA-Barcoding passiert aber jetzt nicht hier im Magazin, hier wird nur gelagert. Wie viele Insekten schätzen Sie jetzt mal, sehen wir hier?
Das sind mit Sicherheit 5-6 Millionen Tiere, die wir jetzt hier haben.
Also wir lassen jetzt diese 5-6 Millionen Insekten im Magazin stehen, weil die braucht man für spätere Proben und gehen ins Labor, wo jetzt wirklich die DNA analysiert wird, also das Erbgut. Man kann die Insektenproben jetzt aus unseren Rundhalsflaschen holen, aus diesem schwarzen Insektenbrei oder auch aus dem Bestand sozusagen, aus aufgespießten. Was haben wir da? Also es ist so eine braune Grille, recht trocken. Wo ist ein Stück von ihrem
genau, also ohnehin in dem Fall schon? Sind das jetzt einfach hier 5 Tiere, die haben wir zwar schon gemacht, die haben wir bisher keinen Barcode geliefert. Das heißt, wir haben die Tiere hier, die sind auch fertig bestimmt, nur haben wir immer noch keinen Barcode und deswegen nehmen wir jetzt hier das ein und ein Bein.
Das fällt eh von selber runter.
Knipst das dann ab. Und das kommt dann hier in das Eppendorf-Tube.
Also in seinen kleinen Fingerhut aus Plastik mit Deckel.
Also das Chitin vom Bein, das bleibt erhalten. Es ist dann quasi hohl. Und in der Flüssigkeit schwimmt halt jetzt DNA und alle anderen Zellbestandteile, die dann noch in verschiedenen Waschschritten werden die noch herausgewaschen und eben zentrifugiert.
Also Moment, also alles, was nicht harte Schale ist, schwimmt morgen in der Flüssigkeit gelöst. Und dann?
Und dann wird das aufgereinigt.
Das machen wir jetzt, oder
das
wie?
Machen wir jetzt in der Zentrifuge.
Genau, wie lange muss man jetzt da drehen, schleudern?
Nach 2 Minuten ist es im Prinzip durchgeschleudert. Und dann haben wir die DNA gebunden auf unserer Säule. Und da ist so eine kleine Kieselgel-Matrix, quasi ein Kaffeefilter mit elektrostatischer Wirkung. Und der hält jetzt unsere DNA fest. So.
Zentrifuge ist wieder still und der kleine Tube. Da hängt die DNA auf diesem kleinen weißen, sagen wir jetzt einfach mal Filter, hängt die DNA drauf und wird mit Wasser jetzt wieder gelöst.
Genau.
Nur noch die DNA.
Genau.
Alles andere
ist hier unten drin.
Wird weggehaut.
Genau, und jetzt haben wir im Prinzip unsere aufgereinigte DNA. Und damit können wir im Prinzip jetzt den nächsten Schritt machen. Und zwar die PCR.
Schon wieder so ein Fremdwort.
Polymerase-Kettenreaktion dient dazu, um unser Gen jetzt einfach millionenfach zu vervielfältigen, sodass wir es danach auch lesen können.
Jetzt haben wir quasi nur eine DNA von diesem Heuschrecken. Und damit es besser lesbar ist, wird die jetzt vervielfältigt.
Also dann will ich die PCR jetzt mal starten.
So klingt Polymerase-Kettenreaktion für alle, die es in der Schule in Biologie zum ersten Mal lernen müssen. Da kriegen wir jetzt aus einer DNA-Sequenz am Schluss 30 Millionen.
Ja, 10 Millionen.
Mit diesem hübschen roten Gerät. Ein bisschen schaut es aus wie eine Registrierkasse, aber klingt besser.
Genau. Und ist ein bisschen teurer.
Diese roten Maschinen, diese PCR-Maschinen, vervielfältigen unseren DNA-Abschnitt. Aber jetzt ist er noch nicht ausgelesen.
Genau, also wir haben ihn jetzt kopiert. Und was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen noch sequenzieren lassen. Das ist wirklich die eigentliche Sequenz, diese Basenabfolge, die muss jetzt visualisiert dargestellt werden.
Jetzt nähern wir uns tatsächlich dem Ergebnis der Analyse an Ihrem PC. Ganz viele kleine bunte Balken.
Das sind jetzt diese Chromatogrammdaten, die man wiederbekommt. Man sieht also, jede Base hat eine unterschiedliche Farbe. Die T's sind rot, die A's sind grün, die C's sind blau und die G's sind schwarz. Und hier können wir jetzt im Prinzip mit einem Abgleich einfach unseren Buchstabencode hineinkopieren, Copy-Paste, und dann sagt uns die Datenbank, was denn das für ein Tier ist oder was der nächstverwandte ist. Und in dem Fall hier...
Er analysiert?
Es ist hier einfach Gryllus campestris, die Feldgrille.
Ist das eigentlich das Ideal des Biologen, aus einem echten Tier mit Flügeln und Beinen am Schluss so einen Strichcode zu machen?
Naja, das ist auf jeden Fall praktisch, wenn man sehr, sehr, sehr viele Proben hat, um damit arbeiten zu können. Gerade auch in Hinsicht, dass man die gar nicht alle analysieren kann in einer kurzen Zeit.
Und am Schluss wissen Sie von jedem einzelnen kleinen Insekt, und wenn es nur Stecknadelkopf groß ist, dass es da drin war.
Sofern die schon in der Datenbank sind und ich die DNA zum Vergleichen habe, ja.
Über den Insektenbarcode berichtete Johannes Rostäuscher aus München.
You never catch my eye. The places that we go, everybody seems to know. No, we never stop, we're just passing by. And then I saw your face. I was lost in your time and space, but I can't get close to you. When I turn around, you would vanish without a trace in the crowd.
Und damit kommen wir zu unserem heutigen Schwerpunkt in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Wer rastet, der rostet. Sind Bewegung und Sport wirklich eine Art Allheilmittel? Egal, ob es ums Abnehmen geht, um Bluthochdruck, Herzkrankheiten oder sogar bei Gelenkproblemen, immer heißt es, Betroffene sollten sich mehr bewegen, mehr Sport machen. Wie wichtig Bewegung für unsere Gesundheit wirklich ist, untersuchen Wissenschaftler am Karlsruher Institut für Technologie in einer Langzeitstudie. Seit 25 Jahren beobachten sie in der Gemeinde Bad Schönborn in Baden-Württemberg das Gesundheitsverhalten der Bewohner und erforschen so Zusammenhänge zwischen Aktivität, Fitness und Gesundheit. Als das Projekt 1992 startete, wurden 500 Personen zwischen 35 und 55 Jahren untersucht. Und diese Gruppe begleiten die Forscher bis heute. Aber zu jedem Messzeitpunkt wurden neue 35-Jährige hinzugenommen. So können die Forscher einerseits Querschnittvergleiche über die Zeit ziehen und andererseits schauen, wie sich eine Altersgruppe über die Jahre verändert. Das Projekt koordiniert der Sportwissenschaftler Alexander Woll. Ihn habe ich gefragt: Herr Woll, Sie haben gerade die neuesten Ergebnisse aus Ihrer Langzeitstudie vorgestellt und darin kommen Sie zu dem Schluss, Sport hält 10 Jahre jünger. Heißt das, mit 40 bin ich als aktiver Mensch quasi erst 30?
Ja, das gilt zumindest für die motorische Leistungsfähigkeit, also für Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination. Wir haben jetzt in dem Bereich auch einen Gesamtwert gebildet. Und wenn man diese Gesamtfitness sich anschaut, dann sind tatsächlich die Ergebnisse der sportlich Aktiven ungefähr so wie die derjenigen, die 10 Jahre jünger sind.
Haben aktive Menschen auch tatsächlich weniger Gesundheitsprobleme?
Ja, das zeigt die Studie sehr schön. Wir haben festgestellt, dass die sportlich Aktiven 3-mal weniger häufig orthopädische Probleme haben und im Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen ein 4-fach geringeres Risiko haben als die inaktiven Personen. Also die profitieren nicht nur im Bereich der motorischen Leistungsfähigkeit, sondern in zahlreichen Gesundheitsparametern.
Gilt es denn für alle Krankheiten, von der normalen leichten Grippe bis hin zu, sagen wir, einer schweren Erkrankung wie Krebs, dass sportlich Aktive da weniger betroffen sind?
Das haben wir in unserer Studie jetzt so nicht untersucht, aber es gibt inzwischen sehr viel Evidenz, dass für manche Krebsformen, also beispielsweise Darmkrebs und Brustkrebs, körperliche Aktivität ein protektiver Faktor ist. Im Bereich der Grippe und Infektionserkrankungen ist es eher so, dass man schauen muss, da gibt es auch sowas wie ein Optimum an körperlicher Aktivität, also Hochleistungssportler beispielsweise sind sehr empfindlich im Immunsystem, sind sogar häufiger erkältet als Breitensportler bzw. inaktive Personen. Also es gibt keinen linearen Zusammenhang zwischen Sport und Immunsystem.
Was ist denn aber Sport? Also für den einen ist ja schon der Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad Sport, für den anderen ist es wirklich erst, wenn er fast nicht mehr atmen kann, der Puls bei 180 ist. Welchen Maßstab haben Sie in Ihrer Untersuchung angelegt?
Wir haben einen relativ breiten Sportbegriff zugrunde gelegt und das Kriterium für uns war, dass es zumindest moderate Belastungsintensität sein muss. Das heißt, man muss dabei in Schwitzen kommen, man muss merken, dass der Puls sich steigert und dass die Atmung schneller wird. Also es waren eher so subjektive Kategorien, die wir angelegt haben, aber wir sind prinzipiell von einem breiten Sportbegriff ausgegangen.
Sprechen wir nochmal über das Thema Übergewicht. Sie kommen in der Studie zum Schluss, dass die Zahl der übergewichtigen Erwachsenen seit 92, also seit Sie mit dieser Untersuchung begonnen haben, leicht zurückgegangen ist. Lassen sich diese Zahlen denn eigentlich auch auf ganz Deutschland übertragen?
Nein, das können wir nicht auf ganz Deutschland übertragen. Gesundheitspolitisch ist Übergewicht immer noch ein Riesenproblem mit steigender Tendenz. Aber auch bei uns in der Studie war es jetzt so, dass der Rückgang war marginal von 54 auf 52%. Also mehr wie die Hälfte der Bad Schönborner ist auch übergewichtig. Davon 15% hat sogar das Krankheitsbild der Adipositas, also ist krankhaft übergewichtig. Insgesamt betrachtet ist das Thema Übergewicht in Deutschland immer noch ein Riesenthema mit steigender Tendenz. Leider Gottes auch bei Kindern und Jugendlichen.
Wie sieht es denn insgesamt mit der Sportbegeisterung aus?
Also wir haben den Trend in der zweiten Lebenshälfte, könnte man sagen, nimmt die körperliche Aktivität eher ein bisschen zu im Vergleich zur Generation vorher, vor allem bei Frauen. Bei Kindern und Jugendlichen haben wir aber einen umgekehrten Trend. Hier geht die Aktivität leider auch stark zurück. Und da stellen wir eben auch fest, dass sich die bewegungsmangelinduzierten Probleme immer weiter nach vorne verlagern in der Lebensspanne. Das bedeutet, bei Jugendlichen treten heute Erkrankungen auf, die wir vor 20, 30 Jahren als typische Alterserkrankungen gesehen haben, also Diabetes, Blutzuckerstörung sozusagen oder Bluthochdruck.
Wann kann ich denn eigentlich mit diesem Verjüngungsprozess, sage ich jetzt mal, beginnen? Also wie viel kann ich noch aufholen, wenn ich, sagen wir mal, mit 50 erst anfange, Sport zu machen?
Das Schöne daran, es ist tatsächlich nie zu spät. Sie können jederzeit anfangen. Es gibt sogar eine Studie, die wir gemacht haben im Altersheim. Da waren die Personen im Durchschnitt über 80 Jahre alt. Und die haben durch ein zweimaliges Training pro Woche über 16 Wochen hinweg einen Fitnesszuwachs zwischen 10% und 20% gehabt. Das Schlimme dabei ist allerdings eher die Tatsache, es gibt auch keinen Akku-Effekt. So nach dem Motto, ich war vor 3, 4 Jahren noch ein guter Sportler, habe viel getan. Das bleibt nicht gespeichert. Wenn ich mich nicht bewege, habe ich schnell negative Anpassungen. Wenn ich mich schon ein bisschen bewege, vor allem wenn ich gerade damit anfange, habe ich auch ganz schnell Zuwachs und schnell das Gefühl, hoppla, da verbessert sich was.
Das klingt jetzt aber so, als könnte ich quasi jeden Tag damit einsteigen und es wäre auch gar nicht so schlimm, wenn ich noch nicht lange aktiv bin. Wie wichtig ist es denn aus Ihrer Sicht, dass man wirklich die ganze Zeit, sein Leben lang Sport macht?
Das ist natürlich eine sehr gute Gesundheitsvorsorge, das konnten wir jetzt in der Studie deutlich sehen. Diejenigen, die stabil aktiv waren, also die profitieren natürlich ganz stark davon. Und das ist natürlich über die Lebensspanne ein wichtiger produktiver Faktor. Und zum anderen, wir reden jetzt die ganze Zeit viel über medizinische Risikofaktoren. Ein ganz entscheidender Schlüssel für uns ist natürlich auch die Frage, körperliche Aktivität wirkt sich auf sehr positiv auf die psychische Befindlichkeit aus. Also wir konnten auch zeigen, dass die Befindlichkeitsunterschiede, die subjektive Wohlbefinden bei sportlich Aktiven deutlich besser ist als bei inaktiven Personen. Insofern profitiert natürlich derjenige, der aktiv ist, ein Leben lang von den Wirkungen. Das heißt aber nicht, dass derjenige, der spät einsteigt, nicht auch noch davon profitieren könnte.
Lässt sich also zusammenfassend sagen, Sport ist quasi ein Allheilmittel?
Also Wilder Hollmann hat mal gesagt, es gibt kein besseres Mittel für die Gesundheit wie sportliche Aktivität. Eigentlich müsste man ihn erfinden, wenn es ihn nicht schon gäbe. Ich würde das einschränken natürlich auf den, ich nenne es jetzt mal Freizeit-, Breiten- und Gesundheitssport. Der richtige Hochleistungssport, der fängt eigentlich da an, wo er aufhört, gesund zu sein. Die Dosis macht die Wirkung am Ende des Tages.
Sagt der Sportwissenschaftler Alexander Woll vom Karlsruher Institut für Technologie.
Baby, look at what your love has done to me.
Wir haben es gehört, Sport und Bewegung, zumindest in Maßen, hält uns gesund, wirkt sich positiv auf unsere Psyche aus, macht uns zumindest motorisch jünger und es ist nie zu spät, damit anzufangen. Eine Sportart eignet sich aber offenbar ganz besonders gut für ältere Menschen. Tanzen. Sportwissenschaftler und Neurologen aus Magdeburg haben herausgefunden, dass Tanzen nicht nur die körperliche Fitness verbessert, sondern auch das Gehirn trainiert und so sogar Demenz hinauszögern kann. Dafür sind die Wissenschaftler gerade mit einem renommierten Preis für Altersforschung ausgezeichnet worden. Martina Zeidler erklärt, warum Tanzen so gut ist.
Tango, Pop oder Rock'n'Roll. Hauptsache tanzen. Denn im Gegensatz zu gleichförmigen Sportarten wie Schwimmen, Laufen oder Fahrradfahren auf dem Heimtrainer ist das Gehirn beim Tanzen viel aktiver, da man sich immer wieder neue Schrittfolgen merken muss. Es ist die Kombination aus körperlicher und geistiger Aktivität, die den Unterschied zu anderen Sportarten ausmacht, sagt der Magdeburger Neurologe Notgar Müller.
Einmal müssen die Körperbewegungen, und zwar die Bewegung des gesamten Körpers, anders als beim Laufen, wo man ja im Wesentlichen nur die Beine bewegt, koordiniert werden, also das feine Zusammenspiel der Muskeln gesteuert werden. Sie müssen im Raum navigieren, damit sie ihren Partner nicht auf die Füße treten und gleichzeitig eben komplexe Muster absolvieren. Sie müssen die Musik wahrnehmen, den Rhythmus analysieren und mit den Bewegungen zusammenbringen. Und nicht zuletzt sind sie ja auch sozial und emotional herausgefordert.
Notgar Müller und sein Forschungsteam aus Neurologen und Sportwissenschaftlern haben 18 Monate lang an tanzenden Senioren geforscht. Für ihre Studie haben sie 60 Teilnehmer im Alter von 65 bis 80 Jahren in zwei Gruppen unterteilt. Die eine Hälfte absolvierte ein Fitness- und Krafttraining, die andere ein spezielles Tanztraining. Um genaue Ergebnisse ablesen zu können, mussten sich die Probanden zu Beginn der Studie und am Ende verschiedenen Tests unterziehen.
Also wir haben einmal so eine sehr umfangreiche neuropsychologische Testbatterie gemacht. Da mussten die Leute Fragen zum Gedächtnis beantworten, also zum Beispiel Wortlisten lernen, Aufmerksamkeits- und Konzentrationstests am Computer machen. Wir haben Blut bei den Probanden untersucht, um bestimmte Biomarker da festzustellen. Haben wir die Leute in den Kernspintomographen gelegt, um die Hirnvolumina zu analysieren. Und wir haben zum Beispiel auch einen Gleichgewichtstest mit den Probanden gemacht.
Das Tanztraining war anspruchsvoll und bestand aus komplexen Aufgaben, die Aufmerksamkeit und Konzentration fördern, sagt die Sportwissenschaftlerin Katrin Rehfeld, die mit Kollegen das spezielle Tanztraining entwickelt hat.
Wir hatten einmal Line Dance gemacht, wir hatten lateinamerikanische Tänze durchgeführt, wir hatten aber auch Gesellschaftstänze durchgeführt, orientalische Tänze, sodass die Bewegungsmuster und Strukturen immer neu waren, komplett neu. Und das Besondere war auch noch, dass die Probanden diese Bewegungskombination selbstständig abrufen mussten und das unter der Druckbedingung der Zeit, die vorgegeben wurde durch die Geschwindigkeit der Musik.
Für Katrin Rehfeld sind das alles wichtige Aspekte, um das Gehirn auch im Alter fit zu halten. Die Magdeburger Sportwissenschaftlerin und ihr Team haben bei den tanzenden Probanden auch positive Begleiterscheinungen festgestellt.
Tanzen stellt vielfältige Anforderungen, zum einen halt an das physiologische System. Das heißt, wir sind ständig in Bewegung und es fördert natürlich dadurch die Herz-Kreislauf-Tätigkeit ganz stark. Zum anderen werden durch das koordinative Anforderungsprofil Gleichgewichtsfähigkeit, Rhythmusfähigkeit und Reaktionsfähigkeit gefördert. Das sind alles Fähigkeiten, die im Alter halt sehr stark abnehmen. Und auf kognitiver Ebene verbessert natürlich das Tanztraining allgemein die Aufmerksamkeitsleistung, aber auch Gedächtnisleistungen.
Tanzen stellt an das Gehirn also höhere Anforderungen als einfaches Fitnesstraining mit wiederholten, automatisierten Bewegungen. Nach 18 Monaten Training wurden die Gedächtniskräfte der Teilnehmer untersucht. Für den Neurologen Notgar Müller eine spannende Forschungsphase.
Da waren einmal die Veränderungen im Balken. Das ist eine Region, die linkes und rechtes Hirn miteinander verbindet, sodass diese beiden Gehirnhemisphären besser miteinander kommunizieren können. Das ist, denken wir, Ausdruck eben dieser Notwendigkeit, verschiedene Informationen beim Tanzen zu integrieren. Und die zweite Hirnregion, die typisch verändert war, war der sogenannte Hippocampus. Das ist insofern sehr wichtig, dass wir da eine Veränderung gesehen haben, weil diese Hirnregion für unser Gedächtnis Gedächtnis ganz entscheidend ist. Die sorgt dafür, dass wir neue Informationen dauerhaft merken können und eben nicht nach wenigen Sekunden schon wieder vergessen.
Für Tanzmuffel arbeiten die Magdeburger Forscher gerade an einem individuellen Demenzpräventionsprogramm, das ebenfalls Körper und Geist fordert. Eine langfristig angelegte Studie soll dann Aufschluss darüber geben, was jedem Einzelnen am besten helfen kann, geistig und körperlich gesund zu bleiben und eine mögliche Demenzerkrankung hinauszuzögern.
Das kann man sich so vorstellen wie so eine Art Baukasten, in dem dann verschiedene Trainingsmaßnahmen zusammengestellt werden können. Und wir wollen das Ganze dann letztendlich auch über eine App dann steuern, sodass jeder sozusagen sein maßgeschneidertes Trainingsprogramm absolvieren kann. Dabei ist natürlich wichtig, dass die Leute auch Spaß daran haben, denn keine Prävention macht Sinn, zu der man die Menschen zwingen muss, dann wird das nicht auf Dauer wirken.
Das war ein Bericht von Martina Zeidler.
I walk alone under city lights. I try and find you every single night. Places that we used to go. I wait for hours, but you never show. You never show.
You wanted every part of me. There's nothing left of my own. I tried so hard to make you see your love's too much. I had to let go. I loved you so.
It's not so easy to walk away.
Bewegung ist also wichtig und zumindest in der zweiten Lebenshälfte bewegen wir uns heute mehr, als es früher der Fall war. Das hat uns vorhin der Sportwissenschaftler Alexander Woll im Interview berichtet. Jugendliche hingegen bewegen sich heute weniger als früher. Bei vielen findet Sport vor allem vor dem Fernseher statt. Oder auf dem Computer und der Spielekonsole. Computerspielen ist inzwischen selbst eine Art Sport geworden oder nennt sich zumindest so. E-Sports, also das wettbewerbsmäßige Zocken von Computerspielen, wird immer populärer. Gerade erst stieg in Peking eines der größten E-Sport-Events überhaupt. Das Finale der Weltmeisterschaft im Spiel League of Legends fand vor Zehntausenden Zuschauern im Pekinger Olympiastadion statt. Aber ist das denn wirklich Sport? Zumindest interessiert sich inzwischen die Sportwissenschaft für E-Sports. Wie und warum, berichtet Peter Kolakowski.
Die Wettbewerbe dauern Stunden, Tage und Nächte, ja ganze Wochenenden ohne Atem- und Ruhepause. Über Tastatur und Joystick kämpfen E-Sportler unentwegt gegen alle möglichen Feinde und Gefahren. Die Figuren, die sie bewegen, sind bestens trainiert in Kampfsport, Akrobatik und Taktik, heben Schwerstes mit Leichtigkeit oder schießen wie wild um sich. Die E-Sportler müssen blitzschnell reagieren und sind stets hochkonzentriert. Schließlich gibt es oft hohe Preisgelder und Pokale zu gewinnen. Aber ist E-Sport am Computer mit echtem Sport vergleichbar? Vielleicht sogar mit Leistungssport? Das untersuchen Wissenschaftler am Institut für Bewegungstherapie und bewegungsorientierte Prävention und Rehabilitation an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Sie konnten bei E-Sportlern Stressreaktionen messen, die durchaus mit Fußballspielern bei einem Elfmeter im Champions-League-Finale vergleichbar seien, erklärt Institutsleiter Ingo Frohböse. Der Sport- und Bewegungsexperte hat sich mit seinem Team ganz unterschiedliche Videospiele angesehen.
Ich sehe zum Beispiel Fußball, ich sehe natürlich Fantasy-Spiele auch, ich sehe auch Daddler-Baller-Spiele, auch die gibt es natürlich, wobei es mir nicht auf das Spiel ankommt, sondern mir kommt es immer auf den Menschen an, der davor sitzt, und das ist der Unterschied. Mir ist völlig egal, was er spielt, Hauptsache der Mensch dort ist vernünftig vorbereitet.
Tatsächlich kommt der Kreislauf beim Daddeln ganz schön auf Touren und erreicht mitunter sogar Pulswerte wie bei einem Autorennen. Auch sitzen die Spieler keineswegs wie versteinert in ihren Sesseln und starren nur auf die Bildschirme, erklärt Frohböse. Die E-Sportler bewegen sich sehr wohl, wenn sie in die Rolle von Helden und Bösewichten, von Monstern oder Artefakten schlüpfen. Nur seien diese Bewegungen nicht so stark.
Sport charakterisiert sich eben nicht nur in meinem Sinne durch hohe körperliche Aktivität, sondern indem wir ganz bestimmte Reaktionen im Körper haben auf der einen Seite, aber auch Belastungssituationen und vor allen Dingen eine gezielte strategische Trainingsorientierung. Und deswegen ist Daddeln im weitesten Sinne auch deswegen Leistungssport, weil im Profibereich man es ganz strategisch angeht.
Allerdings sieht Frohböse hier noch große Lücken. Es mangle den Profis an speziellem Training wie mentaler und körperlicher Vorbereitung. E-Sportler müssten daher auch in der bildschirmfreien Zeit an sich arbeiten, zum Beispiel mit Ausdauersport und guter Ernährung, um für das nächste Battle topfit zu werden.
Da ist keine Systematik drin, da ist keine Strategie drin. Wann ist der Wettkampf, wie mache ich die Pause dazwischen und wie bereite ich mich vor? Ich will unbedingt eine Trainingslehre dafür haben, weil ich glaube, dass wenn man das denn richtig macht, muss man auch richtig trainieren mit Pausen, mit Belastungsspitzen, mit Ernährung, mit Leistungssteigerungsprozessen, weil letztendlich Leistung und jede Leistung, dazu gehört das Daddeln, wenn man es richtig betreibt, auch braucht einen Plan.
Diese Professionalität fehlt bisher aber häufig. Oft sieht E-Sports eher so aus: lang durchzockte Nächte mit literweise Energydrinks, Zigaretten und süß-salzigem Knabbergebäck. Keine Frage, das ist alles andere als gesund, betont auch Martin Lorber, Pressesprecher und Jugendschutzbeauftragter bei Electronic Arts, einem der weltweit führenden Hersteller von Computerspielen.
Grundsätzlich sind Computerspiele nicht gesundheitsschädlich, sondern sind Teil unserer Unterhaltungskultur. Wie immer im Leben kommt es natürlich auch ein bisschen auf das Maß an. Die allermeisten Menschen machen das ja nicht professionell, sondern das ist eben ihr Hobby und da darf man es natürlich auch nicht übertreiben. Das heißt, ich muss einfach auch darauf achten, dass es andere Dinge im Leben gibt, die auch wichtig sind.
Können Computerspiele aber eine echte Alternative zu traditionellem Sport sein, der Schnelligkeit, Ausdauer, Kraft und Koordination schult? Und das nicht nur für Profispieler, sondern für alle? Hier lautet die Antwort eindeutig: noch nicht. Zwar werden schon jetzt bei den virtuellen Abenteuern kognitive Eigenschaften wie schnelle Auffassungsgabe, Reaktionsvermögen und vorausschauendes planmäßiges Taktieren und Agieren mehr oder weniger stark gefordert und gefördert. Hierzu zählen unter anderem die Hand-Augen-Koordination, das Reaktionsvermögen und der Durchhaltewillen. Hinzu kommt räumliches Orientierungsvermögen. Der Deutsche Olympische Sportbund stuft E-Sport dennoch nicht als Sportart ein. Und auch Sportwissenschaftler Frohböse sieht hier noch großen Forschungsbedarf. Derzeit fehle es an entsprechenden Studien über die Auswirkungen auf Körper und Geist. Sportärzte sind allerdings zuversichtlich, dass bei der Weiterentwicklung von Computerspielen auch die physiologischen Anforderungen, sprich die Motorik, gerade bei Heranwachsenden viel mehr in den Fokus geraten. Rüdiger Rehr, Professor für Sport- und Bewegungsmedizin an der Universität Hamburg und Generalsekretär beim Deutschen Sportärztebund.
Es muss uns irgendwie gelingen, Bewegung zu den Telespielen hinzuführen. So eine Möglichkeit wäre vielleicht für die Zukunft, dass zum Beispiel die Bewegung den Strom liefern würde. Und nur dann, wenn sich Kinder bewegen, wäre es möglich, den Strom für die Telespiele zu rekrutieren. Und damit könnten sie auch nur ihr Telespiel dann weiterführen.
Denkbar wären in Zukunft auch Spiele speziell für bewegungseingeschränkte Menschen, etwa Patienten mit orthopädischen Erkrankungen wie Haltungsschäden oder Rheuma. Diese könnten mit kleinen, unterhaltsamen Bewegungsspielen am Bildschirm Koordination, Kraft, Ausdauer und Flexibilität fördern. Gewinnen würden die Spieler in diesem Fall immer, nämlich mehr Gesundheit.
Über die Frage, wie viel Sport in E-Sports steckt, berichtete Peter Kolakowski. Und damit endet unser heutiger Schwerpunkt.
In the silence of silence, I feel you like a prayer far, far away. If I could hold you for a minute, but my senses of you fade away. Why can't you stay with me?
Künstliche Intelligenz war schon häufig Thema hier in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Denn in vielen Bereichen, etwa der Medizintechnik, wird dazu gerade intensiv geforscht. Aber auch in ganz anderen Feldern spielt KI eine immer wichtigere Rolle. Die Kultur- und Wissenschaftsredaktionen des NDR gehen in dieser Woche der Frage nach, wie künstliche Intelligenz den Kulturbetrieb verändern wird. Möglich ist vieles schon heute, wie Markus Schuler aus dem Silicon Valley berichtet.
Das ist Musik aus einem Computer. Überhaupt nichts Besonderes. Sie hört sich eher unterdurchschnittlich an. Das Besondere, die Musik hat ein Computer komponiert, nachdem er die Gelegenheit hatte, andere Musikstücke, die sich Menschen erdacht haben, zu analysieren. Dahinter verbirgt sich künstliche Intelligenz. Magenta heißt der Computer. Und die Lehrmeister sind Entwickler bei Google im Silicon Valley. Kunst benötigt keine Künstler mehr, könnte man jetzt provokant formulieren. So sehr in anderen Industriezweigen der Einsatz von künstlicher Intelligenz kritisiert wird, in der Kunst könnte AI, Artificial Intelligence, seinen Meister finden. Das jedenfalls demonstriert der Wissenschaftler Ahmed El-Gamal von der Rutgers-Universität.
The algorithms can actually flag very transitional points in art very correctly.
Ein Algorithmus, ein Computer, vermag Kunstwerke zu unterscheiden. Er muss weder die Stile von Picasso oder Cézanne kennen, dennoch kann er die Kunstwerke auseinanderhalten. Im Grunde braucht es für die Wahrnehmung von Kunst kognitive und intellektuelle Fähigkeiten. Genau diese möchten wir unseren Maschinen beibringen.
To really push the envelope of what we can do in computer vision and artificial intelligence.
Gemeinsam mit seinem Kollegen Bakar Saleh haben die beiden einen Algorithmus entwickelt, der die Gemälde von Künstlern analysieren und miteinander vergleichen kann. Ein Ergebnis ihrer Studien lautet, die Mona Lisa von Da Vinci ist ein weniger aufwendigeres Gemälde als viele andere Werke des Künstlers. Der mit künstlicher Intelligenz gefütterte Computer kann sehr viel schneller Original und Nachahmung unterscheiden oder Gemälde, die bislang unbekannt waren und nun einem Künstler zugeordnet werden können. Künstliche Intelligenz kann Künstler, deren Einflüsse und Gemeinsamkeiten binnen weniger Sekunden erkennen, sagt Bakar Saleh von der Rutgers-Universität.
In visual art, every single item has its own definition of beauty.
Bilder haben ihre eigene Schönheit. Genau das studieren und analysieren wir. Das ist das Faszinierende für mich. Die Kunsthistorikerin Marianne Misson pflichtet den beiden Wissenschaftlern bei. Sie ist begeistert von den Fähigkeiten ihrer lernenden Maschine. Sie können für uns die Frage beantworten, wie sich der Stil eines Künstlers verändert hat. Was sind die Charakteristika eines bestimmten Stils? Gibt es eine Art Muster, der eine Stilveränderung über eine längere Zeit beschreibt? Das sind die einzigartigen Fähigkeiten eines Computers. Kein Mensch wäre in der Lage, solch eine Vielzahl an Kunstwerken zu analysieren. Was aber, wenn der Computer mithilfe künstlicher Intelligenz nicht nur Werke verschiedener Künstler analysieren, sondern sie auch fehlerfrei imitieren oder einen bestimmten Stil weiterentwickeln kann? So gut, dass kein Historiker das Original von der Nachahmung unterscheiden kann. Rein theoretisch wäre das möglich. Andere Experten und Wissenschaftler warnen vor dem Einsatz von künstlicher Intelligenz. Ein Beispiel sind Roboterwaffen. Einmal mit dem entsprechenden Algorithmus gefüttert, nehmen sie dem Menschen eine Entscheidung über Leben und Tod ab. Hollywood ist hier der Realität längst voraus. Ex Machina ist ein faszinierender Sci-Fi-Thriller, der sich mit der Frage auseinandersetzt, was passiert, wenn ein Roboter beginnt, Gefühle zu zeigen oder zumindest vorgibt, selbige zu haben. Was macht es mit unseren menschlichen Gefühlen?
Hallo.
Hi.
Ich bin noch nie jemand Neuem begegnet. Du?
Niemandem wie dir. Sie ist unglaublich.
Die Herausforderung ist, dass obwohl du weißt, dass sie ein Roboter ist, trotzdem glaubst, dass sie ein Bewusstsein hat.
Künstliche Intelligenz in Hollywood. Doch was passiert mit den von Menschenhand erstellten Kunstwerken? Werden Roboter bald ihre Umgebung so analysieren, dass sie in der Lage sind, all das in ein Kunstwerk einfließen zu lassen, was bislang nur der Mensch vermochte?
Markus Schuler berichtete aus dem Silicon Valley. Und was meinen Sie? Künstlich statt Künstler. Sind Roboter die besseren Menschen? Diskutieren Sie mit unter ndr.de/kultur.
Summer, summer in the city. Girls are looking pretty.
Everybody in the street tonight. Summer, summer in the city. Feeling kinda dizzy. Sunshine feeling and the mood is right. Lazy days in the park. We'll be there until it's dark. Meet some friends in the square. Take some food we can share.
Notizen aus der Wissenschaft.
Forscher veröffentlichen Dringlichkeitsappell. Insgesamt 15.000 Wissenschaftler aus 184 Ländern haben eine Erklärung unterzeichnet, in der sie vor irreparablen Schäden auf der Erde warnen. In dem am Montag in der Fachzeitschrift Bioscience veröffentlichten Appell heißt es, die Ökosysteme der Welt seien auf dem Weg in eine unumkehrbare Destabilisierung. So habe sich seit 1992 die pro Kopf verfügbare Trinkwassermenge weltweit um 26% reduziert. Die Zahl der sauerstoffarmen Todeszonen in den Ozeanen sei um 75% angewachsen. Außerdem sei in diesem Zeitraum die Zahl der Säugetiere, Reptilien, Amphibien, Vögel und Fische um knapp ein Drittel zurückgegangen, während die Weltbevölkerung um mehr als ein Drittel gewachsen sei. Die Forscher schreiben aber auch, dass diese negativen Entwicklungen noch umkehrbar seien. Als Maßnahmen schlagen sie unter anderem die Einrichtung von mehr Naturschutzgebieten und Programme zur Bildung von Frauen und für die Familienplanung vor. Außerdem soll eine pflanzenbasierte Ernährung sowie die erneuerbaren Energien stärker gefördert werden. Volkskrankheit auf dem Vormarsch. In Deutschland erkranken immer mehr junge Menschen an Diabetes. Dies gilt vor allem für die Autoimmunkrankheit Typ 1 Diabetes, teilte das Institut für Diabetesforschung am Helmholtz-Zentrum München mit. Bei dieser Diabetesform greift das Immunsystem die insulinproduzierenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse an und zerstört diese. Der Körper kann nur noch wenig oder gar kein Insulin mehr produzieren. Bundesweit sind bis zu 24.000 Kinder und Jugendliche vom Typ 1 Diabetes betroffen. Es ist damit die häufigste Stoffwechselerkrankung im Kindes- und Jugendalter. Soziale Chamäleons sind beliebter. Menschen, die ihr Gegenüber besonders häufig nachahmen, sogenannte soziale Chamäleons, erfreuen sich einer höheren Beliebtheit als Personen, die kaum Nachahmeverhalten zeigen. Das haben Forscher der Universität Leipzig und der Freien Universität Berlin herausgefunden. Grundsätzlich gilt, lernen wir eine neue Person kennen und haben einen sympathischen ersten Eindruck, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir unser Gegenüber imitieren. Diese Nachahmung, auch Mimikry genannt, sorgt dafür, dass sich die imitierte Person geschmeichelt fühlt und deshalb den Nachahmenden wiederum als sympathischer einschätzt.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Susanne Birkner.
There's a place I used to know, somewhere deep inside my soul, some forgotten dream, shine the light so I can see, show me where I need to be, I feel so far away, and I need a little paradise, find some love, I need a little paradise, waiting for me.
Aus dem Tier- und Pflanzenreich können wir für unseren Alltag einiges lernen. Es gibt viele Beispiele dafür. So haben wir uns etwa die Technik des Klettverschlusses oder auch die der Dübel in der Natur abgeschaut. In der Wissenschaft gibt es sogar eine ganze Disziplin, die sich mit dem Übernehmen von biologischen Vorbildern zur Lösung von Problemen in unserem Alltag beschäftigen, die Bionik. An der Universität in Freiburg forschen Bioniker zum Beispiel gerade an der großen Schwester der Grapefruit, der Pomelo oder auch Pomelo. Denn die Forscher haben festgestellt, dass diese Frucht auch Stürze aus großer Höhe unbeschadet übersteht. Es scheint ihre Schale zu sein, die besonders gut abpolstern kann. Davon inspiriert haben die Bioniker einen technischen Schaum entwickelt, den sie in Fahrradhelmen verwenden, bei denen ja genau diese Eigenschaften gefragt sind. Julia Nestlen war im Botanischen Garten der Universität Freiburg und hat sich die Versuche der Wissenschaftler genauer angeschaut.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Schmeckt eigentlich wie Mandarine, nur ein bisschen bitterer. Ich probiere gerade zum ersten Mal eine Pomelofrucht Und ich muss sagen, die schmeckt eigentlich gar nicht so schlecht. Aber bis ich jetzt gerade in diesem Fruchtfleisch war, hat es ein bisschen gedauert, denn die Schale ist so gute 2 Zentimeter dick. Ich bin hier im Botanischen Garten Freiburg mit Professor Thomas Speck unterwegs. Der forscht an der Pomelo und der Pomelo-Schale und an der sogenannten Bionik. Herr Speck, was versteht man denn unter Bionik?
Also Bionik hat eigentlich das Ziel, Entwicklungen, die im Laufe der Evolution, also der 3,8 Milliarden Jahre der Evolution entstanden sind und die hochgradig optimiert und häufig auch multifunktional sind, in die Technik zu übertragen. Ganz bekannt, vielleicht das älteste, aktuell noch benutzte Bionik-Beispiel ist Velcro, Klettverschluss. Das wurde ja in den 60er Jahren patentiert. Ist heute nicht mehr wegzudenken, also da denkt man gar nicht mehr dran, dass Bionik ist. Was wir jetzt machen vermehrt, das ist natürlich einerseits im Bereich Architektur, da haben wir einen großen Sonderforschungsbereich. Dann machen wir Dämpfungsstrukturen sehr stark, einerseits für die Architektur, aber auch für Fahrradhelme. Da ist ja dieser Pomelo-Dämpfungseffekt ziemlich bekannt geworden, wo jetzt gerade von der Firma Uvex ein neuer Helm entwickelt wird mit einem neuartigen bioinspirierten Schaum, der etwa 20-30% besser dämpft als die herkömmlichen.
Und um diesen Pomelo-inspirierten Schaum geht's ja heute. Ich würde mal sagen, dann gehen wir rein und schauen ihn uns mal an.
Da sitzt er ja. Hi, Marc.
Bei Marc Thielen hier im Büro sieht's ziemlich bunt aus, muss ich sagen. Auf dem Schreibtisch liegen verschiedene Teile von einer Pomelo-Schale, soweit ich sehen kann. Und im Regal hier rechts neben mir, da liegen viele bunte Modelle. Ich vermute jetzt mal, die haben was mit dem Pomelo-Schaum zu tun. Da liegt so ein Ball dazwischen, den kenne ich. Das ist doch so einer, wenn man ihn wirft oder auseinanderzieht, der dann größer wird dabei.
Also das hier sieht man ganz schön normale Materialien. Die werden schmaler, wenn man sie in die Länge zieht. Hier passiert genau das Gegenteil. Es wird breiter, wenn man es in die Länge zieht und wenn man es zusammendrückt, wird es schmaler.
Also wenn ich jetzt diesen Ball ausgelenken nehme und ihn zusammendrücke, dann komprimiert sich richtig das Material unter dem Druck und quetscht sich nicht rechts oder links unter dem Druck raus. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann funktioniert genau so auch der Pomelo-Schaum. Der zieht sich eher zusammen unter Druck, statt dass er sich unter dem Druck ausbreitet.
Das heißt, es zieht Material in die Stelle rein, wo der Impact ist, und der Schutz wird erhöht, während beim Normalen der Schutz vermindert wird durch den Aufprall. Und das ist der Trick. Und deshalb können Sie bei gleicher Schaumdicke im Prinzip mit 20-30% besseren Schutz erzielen. Und das ist der Trick der Pomelo. Einer der Tricks der Pomelo, muss man vielleicht sagen, ja.
Wir sind jetzt im Versuchslabor in einem ziemlich hohen Raum und ich versuche jetzt mal, wie sich eine solche Pomelo-Schale verhält, wenn ein Gewicht auf sie herabsaust. Das haben nämlich hier die Wissenschaftler ausprobiert. Wir haben hier eine 2 Meter lange senkrechte Röhre und ganz oben kommt jetzt ein Gewicht rein und unten legen wir ein kleines Stück von der Pomelo-Schale rein. Und jetzt schauen wir mal, was dann passiert. Okay, ich lasse mal los.
2, 1.
Jetzt schauen Sie mal, wie er klein geworden ist, aber trotzdem sich wieder teilweise regeneriert hat. Wenn wir jetzt eine Zeit lang warten, würde der wieder fast auf die gleiche Größe rausgehen.
Die Schale ist tatsächlich ziemlich elastisch, muss ich sagen, wenn ich die hier so in der Hand habe. Und es gibt jetzt einen Fahrradhelm mit diesem von der Pomelo inspirierten Schaum. Und der kann den Kopf noch besser schützen als ein normaler Fahrradhelm. Jetzt interessiert mich natürlich, gibt es diesen Helm schon? Also gibt es den schon auf dem Markt?
Also ich denke, der Helm, würde ich sagen, kommt in den nächsten 1-2 Jahren auf den Markt mit dem neuen Schaum, weil er einfach einen riesen Vorteil hat und auch produktionstechnisch nicht so große Umstellungen erfordert. Sie müssen nur den anderen Schaum verwenden. Der Rest bleibt praktisch gleich, der Helm selbst.
Also insgesamt finde ich das ganz schön beeindruckend, was sich die Natur so ausdenkt und was wir uns da auch in der Bionik abschauen können. Da scheint ja unglaublich viel Potenzial für unseren Alltag auch in der Natur zu stecken.
Also ich würde mal so sagen, wenn Sie jetzt ein Seeräuber wären und eine Schatzkiste auf einer einsamen Insel finden, hätten Sie einen Deckel aufgemacht und vielleicht an der oberen Schicht ein paar Münzen umgedreht. Es ist noch unglaublich viel. Also wenn man davon ausgeht, aktuelle Schätzungen gehen von etwa 10 Millionen lebender Lebewesen aus Pflanzen, Tiere, Pilze, Bakterien, dann würde ich sagen, wenn 10.000 untersucht sind auf ihr Potenzial für die Bionik hin, ist es viel. Ich würde eher sagen, intensiv untersucht sind ein paar wenige Tausend. Und es zeigt schon, was noch da ist, gell, was man noch machen kann und was man auch machen sollte. Ja, ich glaube, also wir werden da noch ganz, ganz viel Tolles Neues erfahren und lernen in den nächsten Jahren.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage aus Freiburg von Julia Nestlen. Und damit geht unsere heutige Sendung zu Ende. Ich bin Peter Stein. Tschüss und machen Sie's gut.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.